Die Eröffnung des Verfahrens, des Prüfungsverfahrens ist konstruktiv. Und vielleicht, wisst ihr was? Vielleicht ist Alice Weidel sogar dankbar drum. Ist ja super, das hätten wir viel früher machen müssen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
AfD-Verbotsverfahren. Erfolg garantiert. Liebe Lauscher, ihr erinnert euch ganz bestimmt. Schon Anfang des Jahres wurde heftig über ein mögliches Verbot der AfD diskutiert. Chan Yo-Yun hatte uns daher im Januar gut verständlich erklärt, wie so ein Verbotsverfahren eigentlich abläuft. Im Sommer häuften sich dann so ein bisschen die Gerüchte, dass ein Verbotsantrag wirklich kommen könnte. Passiert ist erstmal gar nichts. Bis in der letzten Woche die von vielen erwartete Nachricht kam, der Entwurf für einen Verbotsantrag im Bundestag steht. Anlass für den Entwurf sei, dass die AfD sich gegen zentrale Grundprinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wende. Die Würde des Menschen sowie das Diskriminierungsverbot würden durch die AfD, ihre führenden Funktionäre sowie zahlreiche Mandatsträger und Mitglieder unverhohlen in Frage gestellt. So soll es in dem Entwurf heißen. Am Donnerstag stand das Thema eigentlich auf der Tagesordnung des Bundestages, weshalb ich selbstverständlich sofort Chan Yo für ein Update eingeladen habe. Und natürlich hat er nicht Nein gesagt. Lieber Chan Yo, ich danke dir, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast, um ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, selbstverständlich. Vielen Dank für die Einladung, Steffi. Wir haben ganz viel zu besprechen und die Ereignisse überschlagen sich auch gerade. Und es gibt so viele falsche Nachrichten, falsche Argumente, wobei das natürlich Ansichtssache ist. Bin froh, dass wir diese alle diskutieren können heute.
Ja, ich bin gespannt, denn du bist immer informiert wie kein Zweiter. Deswegen nimm uns erstmal mit, Chan Yo. Was war denn los? Eigentlich gestern auf der Tagesordnung, dann war aber doch nur zu lesen, verschoben. Wanderwitz, einer der Initiatoren, soll angekündigt haben, nun doch bis mindestens November warten zu wollen, bevor der Entwurf wirklich eingebracht wird. Was war da los? Wurde zu wenig Zustimmung erwartet? Oder war es doch die Ankündigung des Verfassungsschutzes, die da eine Rolle gespielt hat?
Da hat jemand von der Seitenlinie Timeout gerufen, und zwar Herr Haldenwang. Herr Haldenwang hat ja gesehen, was hier passiert, und er ist mit Nancy Faeser vor die Presse getreten und hat gesagt, Leute, da kommt noch was. Er wird noch, bevor er in Pension geht, zum Ende des Jahres, einen neuen Bericht rausbringen. Und über diesen Bericht hatten wir eigentlich schon vorher gerechnet und gehört. Ronen Steinke hatte von der Süddeutschen Zeitung ja schon vorher geschrieben, sobald das Urteil UVG Münster, Nordrhein-Westfalen rauskommt, kommt eine neue Einstufung, und zwar eine Höherstufung. Herr Haldenwang hat gesagt, es gibt ein neues Gutachten. Er hat nicht gesagt, was drinsteht, aber eigentlich ist es für alle klar. Er hat gesagt, dass es wird sicherlich keine Runterstufung sein. Natürlich könnte man ein Gutachten bringen, um zu sagen, es bleibt gleich, aber dann bräuchte man auch kein Gutachten ankündigen, dann wäre das nicht so spannend. Also wir können davon ausgehen, das wird eine Höherstufung. Und das hat richtige Auswirkungen auf die Abstimmung. Zu deiner Frage, bisher sah das so aus, als wäre das hier ein Hinterbänkler-Antrag, den man halt stellt, weil die Nachricht halt rausgeleakt ist und die Presse darüber berichtet hat. Es war nicht ganz freiwillig, also hat man gesagt nach vorne, wir bringen das Ding. Jetzt sieht es so aus, als könnte dieser Antrag tatsächlich erfolgreich sein.
Was ich mich gefragt habe, also es spielen ja verschiedene Punkte eine Rolle, ne? Die Sorge, dass man vielleicht nicht genug Zustimmung bekommt, andererseits die angekündigte neue Stellungnahme, das neue Gutachten des Verfassungsschutzes. Was ich nicht verstehe, warum muss man ernsthaft befürchten, dass man vielleicht nicht ausreichend Zustimmung bekommt? Scholz hatte sich mal dazu geäußert, das war aber, glaube ich, schon im Mai. Und der Druck der Öffentlichkeit war ja doch relativ hoch, auch mit den Petitionen. Das ganze Internet war voll davon. Ja. Ich hatte das Gefühl, der Druck ist relativ hoch. Warum trotzdem so wenig Zustimmung?
Also das ist jetzt eine politische Frage. Wir kommen nachher noch zu der juristischen, was eigentlich jetzt nötig ist. Aber die Meinungsbildung ist tatsächlich erstaunlich und geht mir wie dir. Vielleicht sind wir aber auch in der gleichen Bubble unterwegs, intensiv informiert. Mit Sicht auf das, was da passiert. Aber man muss sehen, es gibt einerseits Leute, die sehen die AfD gar nicht als so besonders gefährlich. Die haben einen Blick darauf und sagen, das ist doch einfach nur eine konservativ-bürgerliche Partei. Man liest sich das Parteiprogramm durch und denkt sich, oh, das ist doch eigentlich ganz normal, so wie ja heute auch die AfD selbst sagt. Guck mal, mit so einem Programm sind ganz andere in Europa unterwegs. Weil manche eben nicht sehen, was tatsächlich an Agenda, an Narrativen da draußen betrieben wird. Und dann gibt es noch diejenigen, die aus politischen Gründen sagen, es ist nicht gut für uns, wenn ein Bundesverfassungsgericht bestimmte Äußerungen einsortiert als Verletzung der Menschenwürde, nämlich diejenigen, die sehr nah dran sind. Also schau mal, die AfD ist schon mal dagegen. Die BSW ist auch dagegen, weil die glaubt, sie können dann die Nächsten sein mit manchen der Äußerungen. Die FDP tut sich sowieso schwer mit jedem staatlichen Eingriff und die Union weiß noch nicht, ob sie jetzt profitieren wird oder eher parteipolitisch Schaden nimmt. Bei der SPD sind es eher diejenigen, die nicht genug informiert sind und sagen, ich bin noch nicht überzeugt, dass genug Material da ist. Der Bundesverfassungsschutz hat ja noch nicht die Höherstufung gemacht. Wenn die das noch als Verdachtsfall einstufen, dann würde ich auch lieber abwarten. Es gibt auch bei den Grünen einige, die deswegen warten. Und deswegen kippt das nur langsam. Aber Marco Wanderwitz sagt, er hat die Mehrheit schon fast zusammen.
Na, das sind ja zumindest gute Neuigkeiten. Und wenn der ein oder andere im Bundestag noch nicht hinreichend informiert ist, dann empfehle ich ganz dringend, alle Kanäle von Chagnot zu abonnieren, weil dann ist man auf Stand. Kann ich nur jedem ans Herz legen. So.
Danke dir. Die materielle Frage ist natürlich umstritten und da gibt es natürlich viele Juristen, die sich damit interessant machen, dass sie Probleme hervorzaubern, die sonst niemand gesehen hat. Also so theoretisch geht dies und jenes nichts und da lässt man sich leicht einlullen als Nichtjurist vor allem, der es nicht gewohnt ist, dass Juristen natürlich Probleme überall finden.
Ja, das ist so, aber du löst sie ja auch oder beziehungsweise erklärst du sie. Deswegen bleibe ich dabei unbedingt. Bitte alle im Bundestag einfach mal abonnieren.
Genau. Ja, gucken wir mal, weil wenn jetzt diese Höherstufung kommt, Wanderwitz sagt, dann kriegt er eine Mehrheit unter Union und SPD. Der redet die ganze Zeit, also nicht nur er, sondern die anderen in der Gruppe. Er sagt ja, in der Süddeutschen steht 100 bis 200 Unterschriften. Das sind die offenen Bekennenden, also nicht nur die knapp 40, die nötig wären, sondern jetzt hat er schon eine breite Unterstützergruppe hinter sich. Und bei den anderen, die noch zögerlich sind, reicht es ja aus, wenn die sich nur enthalten oder gar nicht erst hingehen. Man braucht ja nur eine relative Mehrheit und nicht die 300, was weiß ich was, Stimmen für eine absolute Mehrheit.
Das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, dass nicht breite Zustimmung vielleicht jetzt akut vorhanden wäre. Das bedeutet ja nicht, dass alle dagegen gestimmt hätten. Sondern ich glaube, wir sind absolut auf einem Level, da hätten viele einfach gesagt, ich enthalte mich mal lieber, weil mir das irgendwie gerade zu brenzlig wird.
Und das ist auch die Strategie dahinter. Den Punkt ganz kurz noch. Man sieht, wie die Unterstützer auch ihre Kommunikationsstrategie etwas angepasst haben. Die sprechen gar nicht mehr von Verbotsverfahren, sondern von einer Prüfung. Und wenn man dann sagt, die dagegen sind, das sind die, die die Prüfung verhindern. Oder ich würde sogar sagen, die sich über das Grundgesetz und das Verfassungsgericht stellen und es nicht prüfen lässt. Also das dadurch, indem man sich so ein bisschen zurücknimmt, nicht ganz so mit der, wir müssen sie verbieten, vernichten, vom Spielfeld fegen Rhetorik, sondern lass uns doch einfach mal in Ruhe prüfen, lass das Gericht doch mal seine Arbeit machen. Aber ich habe dich unterbrochen, Steffi.
Nee, gar nicht schlimm, weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es ist ja in der Tat so, dass die Abstimmung über den Verbotsantrag unmittelbar ja keine Wirkung entfaltet, sondern eben nur den Weg vor Gericht zu einer Prüfung ermöglicht. Und
absolut.
Das ist vielleicht das, was man in der Öffentlichkeitsarbeit vielleicht ein bisschen sinnvoller hätte klarstellen können. Es geht ja nicht darum.
Ja, ja. Das Interessante ist ja, hier geht es um das Verbot der AfD. In Wirklichkeit, formal gesehen, geht es ja nur um die Frage, die Abstimmung, ob man einen Antrag stellt. Also der Antrag auf Antragsstellung. Und der Antrag, den dann der Bundestag stellt, ist ja am Ende auch nur der Antrag darauf, eine Prüfung zu beginnen, ob die AfD verfassungswidrig ist. Es ist nicht einmal der Antrag festzustellen, dass sie verfassungswidrig ist, denn so steht es im Gesetz. 43 Bundesverfassungsgerichtsgesetz sagt einfach nur, stoßt es an, ob eine Partei, also dass die Frage überhaupt geklärt wird.
Der Antrag für den Antrag für den Antrag.
Ja, aber das ist natürlich ein bisschen zu kompliziert. Aber deswegen haben manche Leute Angst, weil sie sagen, wir haben jetzt hier den Beschluss getroffen und wir verfallen da im Grunde genommen mal wieder auf ein Narrativ der AfD. Die AfD sagt, die Altparteien wollen uns verbieten, das ist undemokratisch, das ist ein Machtmissbrauch. Und dann fühlen sich viele schuldig und sagen, oh, wir dürfen sie nicht zum Opfer machen. Dann sind sie ihnen auf den Leim gegangen. Das, was der Bundestag macht oder der Bundesrat oder die Bundesregierung, ist einfach nur zu sagen, die Feststellung, dass ein materiell-rechtlicher Zustand eingetreten ist, darf nur das Bundesverfassungsgericht tun, aber es muss angestoßen werden. Und man könnte genauso gut sagen, lass uns doch mal die Grünen überprüfen, wenn man denn wollte, wenn es Anlass gibt. Aber wenn die Frage strittig ist und klärungsbedürftig ist, dann muss, das ist jetzt kein klagbares Muss, sondern eher ein moralisches, dann muss das Bundesverfassungsgericht auch in der Lage sein, diese Prüfung durchzuführen.
Absolut. Wobei, zum Opfer machen musste die AfD nichts, machen sie ja immer selber recht erfolgreich.
Und zwar egal, was wir machen, weil wenn der Bundestag jetzt ablehnen würde, dann würden die genauso frohlocken und sagen, guck mal, seht ihr, der Bundestag ist davon überzeugt, wir sind absolut rechtsstaatlich. Und das wäre meines Erachtens das Schlimmste. Also noch schlimmer, als wenn nach 2 Jahren dann rauskommt, das Verfassungsgericht zum Ergebnis kommt, ja, jetzt sind sie demokratisch. Denn damit könnte ich gut leben. Das ist nämlich der Grund, warum der Erfolg garantiert ist. Ich glaube, du hast dich noch erinnert an dieses Argument aus dem Januar.
Ja, habe ich absolut. Und du hast von Anfang an ja ganz klar gesagt, dass du ein Verbotsverfahren immer für sinnvoll hältst, weil egal wie es ausgeht, wir in jedem Fall einen sinnvollen Prozess damit angestoßen haben. Nämlich entweder wird die Partei verboten, weil sie nicht sich demokratisiert, oder sie nimmt das laufende Verfahren zum Anlass, doch noch mal ein bisschen an ihren demokratischen Überzeugungen zu arbeiten und quasi wieder zurück aufs Spielfeld der Demokratie zu kommen. Das war ja
das
von Anfang
genau
an dein Ansatz.
Ich glaube sogar, dass es gut möglich ist, dass wir am Ende eine demokratische AfD haben. Da sind ganz viele Leute, die sagen, Chanjo, das ist totaler Quatsch, das wird nie passieren, die haben nur Kreide gefressen oder die werden täuschen. Aber wir sehen ja schon jetzt mit den Enthüllungen zu Erik Ahrens beispielsweise, die haben den Typen abgemahnt, die haben wirklich Maßnahmen ergriffen, der hat all seine Kanäle abgeschaltet, die können schon, wenn sie wollen. Sie können sich distanzieren, und zwar nicht einfach nur, indem sie sagen, schaut auf unser Programm, sondern wirklich dafür sorgen, dass ein freier Radikal, der umherschwimmt, nicht im Namen der AfD sprechen kann. Das, was die machen, reicht aber nicht aus. Und das ist der Grund, warum wir das Verbotsverfahren, das Prüfungsverfahren brauchen. Denn das können sie mit so einem Erik Ahrens machen. Aber das können sie nicht machen mit einem Björn Höcke oder Maximilian Krah. Zumal, dann bricht denen natürlich genau die ganze radikale Seitenflanke weg. Das müssten sie aber machen in einem Verbotsverfahren. Also sprich, wenn wir das Verfahren haben, müsste die Parteiführung sich entscheiden, entweder 2 Jahre lang einfach weiter wie bisher, dann werden sie voraussichtlich verboten, denn das ist materiell rechtlich absehbar, oder sie besinnen sich, versuchen zu überleben und dann werden sie zu einer bürgerlich-demokratischen und konservativen Partei, vielleicht ähnlich wie Freie Wähler oder CSU, und dürfen meinetwegen auch gerne fortbestehen. Also ich würde sie vielleicht nicht unbedingt wählen, aber mit denen könnte man dann auch Koalitionen schaffen.
Ist eine spannende Vorstellung, wie weit die AfD sich zurückdemokratisieren könnte. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, aber ich bin ehrlich, man braucht schon ein bisschen Fantasie, um sich das lebhaft vorstellen zu können.
Wahrscheinlich wird es sie auf dem Weg dorthin zerreißen. Also ganz klar, wir haben es gesehen, die Bemühungen, Maximilian Krah aus dem Wahlkampf zu nehmen, haben Alice Weidel fast den Job gekostet. Das könnte unter einem Verbotsverfahren nochmal etwas mehr Druck sein. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht mein Problem. Wenn es die dann zerreißt dabei auf dem Weg dorthin, dann brauchen wir sie vielleicht am Ende auch gar nicht mehr verbieten. Wenn sie sich nicht demokratisieren wollen, sondern weitermachen wie bisher, dann steht meines Erachtens das Verbot am Ende von dem Verfahren. Das ist jetzt auch eine Stelle, die viele Leute noch nicht so richtig wahrhaben wollen, die vielleicht nicht die über 100 Seiten von dem Urteil UVG Münster in Nordrhein-Westfalen gelesen haben. Oder die NPD-Entscheidung, wo wir uns ja letztes Mal getroffen haben. Meines Erachtens sind die Spielregeln, die Obersätze, die Subsumptionsregeln ziemlich klar und anwendbar auf die AfD.
Können wir uns ja vielleicht gleich noch ein bisschen angucken. Vielleicht nochmal so mit Blick auf den Zeitstrahl. Wir hatten natürlich gehofft, dass jetzt schon was passiert. Mhm. Es gab ja immer wieder mal Gerüchte, auch schon im Sommer. Die Forderungen in der Bevölkerung waren teilweise sehr, sehr lange, sehr, sehr laut. Nun müssen wir warten auf das Gutachten des Verfassungsschutzes. Und da habe ich verschiedene Angaben dazu gefunden in der Presse. Mal war auch das so für November angekündigt. Jetzt habe ich wieder gelesen, noch im Lauf des Jahres. Glaubst du, das kommt wirklich in diesem Jahr? Und glaubst du, daran würde sich ein entsprechender Antrag direkt anschließen? Weil es ist ja letztlich zu erwarten, dass gegen eine mögliche Höherstufung auch erstmal wieder vorgegangen wird. Und man wird dann sehen, ob das wieder genauso schnell geht. UVG Münster war, finde ich, überraschend schnell im Verhältnis. Was glaubst du, wie lange sich das noch hinziehen kann?
Also Herr Haltenwang hat nur noch dieses Jahr, danach geht er in Pension. Das heißt, ich bin davon überzeugt, wenn er es ankündigt und das mit Rückendeckung des Innenministeriums, dann bringt er es auch heraus. Ehrlich gesagt, ich hatte bis letzte Woche die Sorge, dass aus welchen Gründen auch immer Frau Faeser Herrn Haltenwang davon abhält, dieses neue Gutachten rauszubringen. Und dann wäre es eher so eine Art, ungehorsamer letzter Move kurz vor der Pensionierung. Aber jetzt haben sie sich anscheinend gemeinsam gefunden. Das könnte wiederum darauf hindeuten, dass, wenn diese Höherstufung kommt, auch die Bundesregierung dahinter steht. Das heißt, dann haben wir womöglich einen gemeinsamen Antrag von Bundesregierung und Bundestag und dann schließt sich vielleicht der Bundesrat auch noch an. Jedenfalls sehen wir in der Meinungsbildung des Bundestages, dass die Zweifler in den Reihen von SPD und Grünen und zum Teil auch bei der Union dann wahrscheinlich zustimmen oder wenigstens sich enthalten. Das heißt, dann hat der Bundestag eine relative Mehrheit und dann ist es für die Bundesregierung gar nicht mehr schwer, dann auch hinterher zu springen und zu sagen, wir machen mit. Das braucht man nämlich, weil um einen guten Antrag zu schreiben, braucht man die Erkenntnisse vom Verfassungsschutz, das Haldenwang-Gutachten und vielleicht auch das Material, was dem zugrunde liegt. Dass man erst eine gerichtliche Prüfung abwartet, halte ich für unwahrscheinlich, denn OVG Münster ist ja nicht die letzte Instanz. Wir haben ja noch die Nichtzulassungsbeschwerde. Das heißt, es kann ja noch in die Revision gehen. Da hat es ja erst die letzte Entscheidung gegeben, dass OVG Münster nicht abhilft. Das würde ja wieder Jahre dauern, bis wir den Rechtszug durchlaufen. Und wenn sie diesmal etwas geschickter sind, die AfD, dann wird sie vielleicht gar keine Berufung einlegen, sondern wird es dann irgendwo im Instanzenzug verhungern lassen. Und dann, also das spricht einfach nichts dagegen, das Verfassungsgericht jetzt schon loszuschicken und die Prüfung parallel zu betreiben, weil ja die Einstufung nicht Voraussetzung ist. Das sind ja total unterschiedliche Fragen. Die Gegner sagen ja auch, ja, OVG Münster sagt ja gar nichts aus. Da ging es ja nur um die Frage, ob man beobachten darf. Und ja, das ist richtig. Die haben nicht über eine Verfassungswidrigkeit entschieden, sondern nur über den Verdachtsfall und so weiter. Dann lass uns doch einfach beim Bundesverfassungsgericht die eigentliche Frage prüfen.
Ja, ist halt immer relativ verlockt, ne, zu sagen, ja, da läuft noch was, was irgendwie auch Relevanz entfalten könnte. Lass mal warten. Das ist ja immer so ein ganz beliebter Move. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Ich würde sagen, wie das Verbotsverfahren, sollte es kommen, im Einzelnen ablaufen wird, besprechen wir nicht nochmal. Ich verlinke nochmal die letzte Episode dazu. Dann können wir uns so noch ein bisschen spannenden Besonderheiten zuwenden. Ich habe nochmal lange über unser letztes Gespräch nachgedacht. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Und unser Stand damals war ja noch so das bekannte Gedöns, das so verbreitet wurde. Eizellenentnahmepflicht, haben wir uns drüber unterhalten, so diese Sachen. Wenn man sich jetzt überlegt hat, was in der Zwischenzeit auch online von den AfD-Anhängern, Fanboys, was auch immer, und von der AfD selber zum Teil verbreitet wurde. Wir haben den Abschiebekalender, wir haben menschenfeindliche Computerspiele, Stichwort Talahons. Wir hatten Strafverfahren gegen Funktionäre. Und wir haben eine Partei, die sich partout nicht vom, darf man sagen, Faschistenhöcke distanzieren will. Hältst du die Situation inzwischen für noch eindeutiger geeignet für ein Verbotsverfahren als noch im Januar, als wir aufgezeichnet haben? Und was glaubst du, was braucht's denn bitte noch? Was noch? Wir hatten doch schon alles.
Nee, wir brauchen nicht gar nichts mehr, aber um die erste Frage zu beantworten. Ich hatte mir damals auch gedacht, nach der NPD-Entscheidung, also NPD die Heimat zur Entziehung der Finanzierung nach 21 Absatz 3, da stand ja alles drin. Da stand auch drin, dass es nicht ausreicht, einfach nur ein Lippenbekenntnis zu machen, zu sagen, wir haben im Protokoll, im Programm was anderes drinstehen. Ich hätte durchaus damit gerechnet, dass die Berater der AfD denen sagen, pass auf Leute, wir müssen uns anders und viel nachhaltiger distanzieren. Es reicht nicht einfach nur auszusagen oder zu verweisen. Jetzt haben wir aber, und du hast es jetzt auch zuletzt gesehen, die wurden gefragt, hallo, warum distanzieren Sie sich nicht wenigstens von den wenigen ganz radikalen Kräften? Und die AfD sagt, wir sehen keinen Grund, wir halten die nicht für radikal. Wir halten das, was die sagen, für absolut in Ordnung. Wir machen es uns zu eigen. Wir wollen daran gemessen werden, auf juristisch übersetzt. Das heißt, die haben die Chance verstreichen lassen, sich von auch den neueren extremen Ausfällen zu distanzieren. Und da geht es nicht nur um die skurrilen Sachen von Kalender und Eizellen, sondern das Narrativ, die Lehre der Remigration von Staatsbürgern beispielsweise, wo ja OVG Münster ganz eindeutig gesagt hat, also das ist die klarste Stelle, wo wir die Verletzung der Menschenrechte und der Menschenwürde haben und damit auch die Verletzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Davon wollen die sich partout nicht distanzieren. Die sagen allenfalls, wir wollen Deutsche mit Migrationshintergrund nicht zwangsweise abschieben, aber die Idee, dass man sie so lange quält, bis sie freiwillig gehen, das ist nach wie vor deren Programmatik. Nicht die geschriebene Programmatik, aber die vertretene und vor allem die Programmatik, die wahrgenommen wird von den Anhängern. Denn Artikel 21 spricht nicht nur von den Handeln der Partei, sondern auch von deren Anhängern. Und das sind die spannenden Fragen, diese Zurechnungsregeln. Was muss sich die AfD zurechnen lassen, was ihre Fanboys machen, und zwar im Namen oder im Sinne der AfD? Und da sehen wir im Augenblick, bis auf Erik Ahrens, distanzieren sich von gar nichts. Also das wollen die sich zurechnen lassen, weil sie ja damit die Wahlen im Osten auch gewinnen.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Was Brandenburg, Wahlparty? Hey, jetzt geht's ab. Und
da ist ja, genau, die junge Alternative, die Jugendorganisation, die ist ja zwar organisatorisch selbstständig, aber die ist auf der Wahlparty der AfD. Also das, was dort stattfindet, ist ein Teil der AfD. Die AfD-Abgeordneten und Vertreter stehen da ja nebendran und feiern mit ihren Jungen.
Ich habe auch gesehen in einem Video, ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Wahlparty es war, aber da ist auch Chrupalla einfach dran vorbeigelaufen. Also es ist, jeder hat es wahrgenommen, keiner hat was gemacht. Und ich glaube, es war Brandenburg, wo dann Schild hochgehalten, millionenfach abschieben. Ja. Und das finde ich so ein bisschen absurd, dass auf der einen Seite Gerichte bemüht werden, um in Abrede zu stellen, wen jetzt die Remigration betreffen soll. Auf der anderen Seite halte ich ein Schild hoch mit millionenfach. Und wenn ich mir jetzt angucke, wer überhaupt theoretisch in Frage käme für eine Abschiebung, Millionen sind das nun nicht. Ja. Also brauche ich ja nur eins und eins zusammenzählen, wie das wohl gemeint sein kann. Jetzt hast du das Stichwort Zurechnung genannt. Da hatten wir uns auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Da habe ich auf Social Media wahrgenommen, dass sich das, was die Anhänger posten, noch deutlich verschärft und verschlimmert hat. Und ich kann gar nicht aufzählen, wie oft ich zum Beispiel eine verbotene SA-Parole gelesen habe, die witzigerweise abgekürzt auch AfD lauten würde. Zufall, frage ich? Ich weiß es nicht. Lassen wir einfach so stehen.
Ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht, ja.
Wie, vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein, wie sieht es mit der Zurechnung aus? Also könnte man tatsächlich nach wie vor alles, was da irgendwie unter dieser Flagge gepostet wird, sind ja auch die ganzen Fake-Videos, gab es ja sogar noch eine Anleitung dazu, wie du ganz schnell Fake-Videos mit Tanz und Gesang erstellen kannst von irgendwelchen Leuten, die gar nichts davon wissen. Und das sind ja wirklich zum Teil strafrechtlich relevante Äußerungen. Das könnte man doch alles sammeln, auch zurechnen.
Wir brauchen ja im Grunde genommen nur die aktuelle Entscheidung aus diesem Jahr vom Bundesverfassungsgericht nachlesen. Und da ist abgestuft, welche Art von Distanzierung ist erforderlich. Also Zurechnung, alles was Parteiführung sagt, sowieso. Bei einfachen Parteimitgliedern kommt es eben darauf an, ob das denen überhaupt bekannt ist. Aber selbst bei Anhängern kann es notwendig sein, dass die Distanzierung ein klarer Widerspruch in der Sache ist. Das heißt, wenn sie etwas auch nur dulden, dass es in ihrem Kontext wahrgenommen wird, dann haben sie sich nicht distanziert. Also bei einfachen Parteimitgliedern oder Anhängern ist Voraussetzung für eine Zurechnung, dass es denen bekannt ist und dass sie es daraufhin geduldet haben oder sich zu eigen gemacht haben. Und wir sehen meistens mindestens die Duldung nach Kenntniserlangung. Es wird ihnen ja vorgehalten. Also die haben natürlich Kenntnis, was da die Anhänger oder die normalen Mitglieder dabei sagen. Das heißt, und das ist so offenkundig eigentlich, dass ich mich wundere, dass sie das so zulassen. Das ist nämlich genau der Punkt. Sie sagen im Augenblick, naja, es gibt ja kein Verbotsverfahren. Wir müssen diese Zurechnungsregeln nicht haben. Die Abwägung ist quasi, wenn wir uns von denen distanzieren, wenn wir den Leuten, ey, pack das Schild hier weg, weil das müsste man ja machen, dann verlieren die natürlich Zustimmung. Also nehmen sie lieber die Stimmen erstmal mit und vertrauen darauf, dass es kein Verbotsverfahren gibt, weil man vielleicht durchkommt mit, hey, ihr dürft uns nicht verboten, wir sind doch demokratisch gewählt worden, ihr seid sonst keine Demokraten. Und es scheint so, als gehen einige Abgeordnete dem tatsächlich auf den Leim.
Ja, danach sieht's aus. Spaßig übrigens, dass ich jetzt gerade heute oder gestern auf Social Media gesehen habe, dass die Ärzten, von denen ja der Song Hey, jetzt geht's ab ist, die werden sich jetzt zur Wehr setzen, weil ihr Song missbraucht wurde.
So wie die, so wie Nike die gebrandeten Schuhe im AfD-Look angeblich abmahnen würde, aber ich habe es nicht überprüft. Also
ich glaube ehrlich gesagt, das fußt auf einer ganz alten Meldung im Postillon, glaube ich. Also das ist eine. Das hat aber jetzt irgendein Medium wieder aufgegriffen und glaube aber nicht gesehen, dass das eigentlich ein alter Artikel war.
Okay.
Das gab es schon 2015 oder 16. Ich fand's. Und ich hatte mich ganz kurz gefreut und dann gesehen, wer es veröffentlicht hat.
Und man fällt wieder auf Fake News rein. Also das,
wobei das Unternehmen, Logo nah dran ist.
Ja, dieser geschwungene Pfeil. Ne? Die Lissi hast du vorhin erwähnt mit den Tanzvideos, die gefaked wurden. Die vertreten wir ja, also in der Strafanzeige wegen Urheberrechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen und zivilrechtlich. Also da gibt es natürlich immer wieder in diesem Jahr immer weitere Exzesse, was man halt ausprobiert, weil es ja keinen Einhalt gibt, weil wir in der Demokratie angeblich auch das Grundgesetz mit Füßen treten. Oh, jetzt wäre ich an der Stelle polemisch, aber das ist der Punkt, wo ich jedes Mal denke, meine Güte, wie lange sehen wir noch zu? Das Parteienprivileg geht ja sehr weit. Das heißt, sagt er im Grunde genommen, kein Gericht darf etwas dagegen unternehmen, selbst wenn wir sehen, dass etwas verfassungswidrig ist, wenn die Partei eine Halle mieten will, dann hat sie einfach einen Anspruch drauf, weil sie so lange als verfassungsgemäß gilt, bis das Bundesverfassungsgericht es festgestellt hat. Aber wenn wir natürlich das Verfassungsgericht aus dem Spiel nehmen und sagen, ach nee, die wollen wir nicht haben, die nerven uns nur, ja, dann haben wir natürlich freie Fahrt für verfassungsfeindliche Parteien.
Das ist so. Janjo, lass uns doch vielleicht noch mal so ein paar Fragen oder Argumente aufgreifen, die ich in letzter Zeit so online gefunden habe. So die Hauptthemen, die viele beschäftigen. Ich habe immer und immer wieder gelesen, das wurde wirklich strittig debattiert, ist ein Verbotsverfahren demokratisch oder undemokratisch? Das wird immer wieder gesagt, eine Partei, die das Volk gewählt hat, wenn auch nicht viele, wobei im Osten etwas zu viele, es sei undemokratisch, so eine Partei zu verbieten. Warum ist das deiner Meinung nach Unsinn?
Also auf der ersten Ebene ganz rein formal. Es ist im Gesetz, und zwar im Grundgesetz, vorgesehen als das Mittel der wehrhaften Demokratie. Demokratie erlaubt ganz, ganz viel und setzt erst sehr späte Grenzen. Und dann gewöhnt man sich aber an diese großen Freiheiten da drin aus dem Parteienprivileg, vergisst aber, dass die Freiheit nur gilt unter der Bedingung, dass am Schluss eine Barriere steht, nämlich das Verbot. Dass also dort die Grenze, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, nicht das gesamte Grundgesetz, sondern nur der Kern davon. Und wenn man es jetzt materiell und wertend oder rechtsphilosophisch betrachtet, muss man sehen, Demokratie bedeutet nicht, dass einfach nur das Diktat der Mehrheit oder der Lautesten durchdringt. Das ist nicht Demokratie und das wird immer falsch verstanden. Demokratie bedeutet auch nicht alleine, dass jemand gewählt werden kann, sondern die Demokratie ist das abgestufte System, wo Minderheiten zu Wort kommen können, auch wenn sie sich nicht durchsetzen müssen gegenüber der Mehrheit, aber dass wir einen Prozess haben, wo die ausreichend geschützt werden. Menschenrechte wie Menschenwürde in Deutschland sind ein unverzichtbarer Teil des Demokratieprinzips. Du kannst nicht Demokratie ohne Menschenrechte haben. Das geht nicht. Einfach nur zu sagen, wir haben eine Diktatur, die aber auf Wahlen basiert, wie wir es vielleicht in Russland haben, ist keine Demokratie. Du kannst es zwar Demokratie nennen, aber das Demokratieverständnis, was wir im Grundgesetz haben, auf das wir unseren Eid geleistet haben und was wir annehmen, was eigentlich Konsens sein sollte, sieht eben gerade diesen Zusammenhang vor zwischen Minderheitenrechte, Menschenrechte und Teilhabe am demokratischen Prozess. Auch, dass Parteien nach Mehrheiten, also dass Mehrheiten Beschlüsse treffen, dass Landtage ihre Meinungen bilden und auch äußern dürfen und nicht unterdrückt werden dürfen durch einen senilen, durch einen Alterspräsidenten, der im Machtrausch glaubt, bestimmen zu können, worüber abgestimmt wird.
Und eine Sache, die ich immer und immer wieder gelesen habe, die haben wir vorhin schon angerissen, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen deutlicher fassen. Ich lese immer und immer wieder, wenn das Verfahren keinen Erfolg hat, ist das ein Drama und die AfD hat komplett Oberwasser. Wir haben schon gesagt, dass wir nicht glauben, dass das passiert, aber vielleicht kannst du noch mal ganz präzise zusammenfassen, warum diese Konstellation undenkbar ist, nämlich die AfD wird nicht als verfassungswidrig eingestuft, hat dadurch aber letztlich für sich Erfolg und Oberwasser. Das ist ja eine Konstellation, die eigentlich undenkbar ist.
Naja, je nachdem, wie viel Vertrauen man hat in unsere Verfassungsrichter. Und davon habe ich sehr viel. Ich auch. Aber schauen wir es der Reihe nach mal an. Also zunächst mal könnte man sagen, wem wird überhaupt ein Erfolg, Misserfolg zugerechnet werden? Wir sind da traumatisiert vom NPD-Verfahren, wo es natürlich so war, dass der Bundesregierung der Vorwurf gemacht wurde, dass sie ihre V-Leute nicht abgezogen haben. Also das war eine richtige Watschen damals vom Verfassungsgericht, wo die gesagt haben, wir sehen hier gar nicht mehr, was ist Partei und was ist hier Verfassungsschutz. Das war eine ganz klare Fehlleistung. Wobei die Fehlleistung war nicht, den Antrag zu stellen, sondern die Fehlleistung war, den Verfassungsschutz nicht abzuziehen. Beim zweiten Verfahren war es ähnlich und das wurde auch natürlich den Antragstellern zugerechnet. Deswegen glaubt man, das ist jetzt eine Sache, die auch wieder zurückfällt auf den Bundestag. Das glaube ich in diesem Fall nicht. Ganz gleich, was dabei rauskommt, wir sehen in erster Linie das Gericht in der Pflicht und auch wenn dieser Fall eintritt, wo wir jetzt gerade sagten, wir haben Vertrauen, dann wäre das in erster Linie vielleicht ein Versagen von Richtern, wenn sie nicht sehen, was die anderen sehen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Gedanken von vorhin. Ich glaube, dass es sehr wohl sein kann, dass das Verfassungsgericht richtigerweise zu dem Ergebnis kommt, dass die AfD zum Zeitpunkt der Entscheidung, und das kann in 2-3 Jahren sein, eine demokratische Partei ist. Weil die AfD ist nicht komplett verfassungswidrig. Das sind nur einzelne Positionen. Große Teile des Programms sind absolut in Ordnung und in großen Teilen vielleicht sogar in Deckung mit anderen Volksparteien und vor allem auch mit anderen populistischen Rechts konservativen Parteien. Eine solche Partei verträgt das Land auch. Eine solche Partei kann auch fortbestehen. Die Frage ist nur, ob diese fortdauernde Extremisierung, Radikalisierung der AfD zurückgedreht werden kann. Aber wenn überhaupt, dann nur durch so ein Verfahren. Es ist völlig unmöglich, dass die AfD aus eigenen Kräften ihre radikalen Kräfte unterbindet. Ich meine, da braucht man ja nur in die Vergangenheit der verschiedenen Vorsitzenden schauen. Die haben allesamt gedacht, sie könnten irgendwie nach sich zumachen und sagen so, ich bin hier der äußerste Rand und ich werde hier die verschiedenen Seiten miteinander vereinen. Nachdem ja die immer radikalere AfD am erfolgreichsten war, ist es klar, wohin der weitere Weg führen würde. Und deswegen wäre eine, ganz gleich wie das Urteil ausfällt, ehrlich gesagt, wenn wir uns in 2 Jahren zusammenfinden und wir haben noch kein Urteil, dann haben wir wahrscheinlich eine Entwicklung, wo wir sagen würden, Steffi, das ist besser als damals im Oktober 2024, weil wir haben gesehen, dass entweder die AfD sich selbst zerreißt oder dass sie sich so sehr anstrengt, auch nicht mehr den Anschein von Verfassungswidrigkeit zu machen, dass man sagt, das wäre super, das hätten wir viel früher machen müssen. Und deswegen kann das Verfahren eigentlich kein Fehler sein.
Genau das sehe ich exakt so. Deswegen glaube ich, kann das auch niemandem auf die Füße fallen, weil wenn du durch dieses Verfahren erreichst, dass die sich wieder innerhalb der Grenzen unseres Rechtsstaates bewegen, zurück zur Demokratie, haben wir doch alle was davon. Ja. Und wenn sie verboten werden, weil sie es nicht hinkriegen, haben wir auch was davon. Deswegen glaube ich, Verbotsverfahren, Win-Win, so oder so, für alle, die Freunde der Demokratie und des Rechtsstaates sind. Und vielleicht kann man auch das den Mitgliedern des Bundestages nochmal mit auf den Weg geben, um Mut zu machen. Es kann letzten Endes gar nicht schiefgehen. Natürlich war mein Titel dieser Episode Erfolg garantiert. Natürlich auch, ist klar, so ein bisschen Clickbait, aber trifft zu. Erfolg?
Ja.
Ein Erfolg wird es in jedem Fall, denke ich.
Der Weg ist bereits das Ziel an dieser Stelle, denn die Eröffnung des Verfahrens, des Prüfungsverfahrens ist konstruktiv. Und vielleicht, wisst ihr was? Vielleicht ist Alice Weidel sogar dankbar drum. Denn Alice Weidel ist nicht die Extremste in diesem ganzen Ding. Ich meine, das mit den Messermädchen und so weiter geschenkt. Natürlich muss die da an der Stelle anheizen. Aber wenn es nach ihr ginge, bräuchte sie eigentlich nicht einen Björn Höcke. Klar, es gab andere Vorsitzende und ob die das dann übersteht oder so, ist noch eine andere Frage. Aber am Ende die Kräfte, die eigentlich gern einen Fortbestand oder vielleicht sogar eine Regierungsbeteiligung der AfD haben wollen, die müssten sich darüber freuen, dass es einen Grund gibt, die radikalen Kräfte, diese wirklich Irrlichter zu isolieren und aus der Partei zu entfernen. Das bleibt dann immer noch eine sehr konservative Partei. Das ist vielleicht aber auch einer der Gründe, warum die CDU sich sagt, puh, eine konservative, rechtmäßige AfD ohne den Extremismus, den wollen wir vielleicht gar nicht haben. Und jetzt merkst du, was die politischen Erwägungen sind, warum für die direkten Konkurrenten die demokratische AfD, die es vielleicht in Zukunft geben könnte, tatsächlich nicht so wünschenswert ist. Aber für unsere Gesellschaft ist eine demokratische AfD besser als eine verfassungswidrige, nicht verbotene, fortbestehende AfD, nur in dem Vertrauen darauf, dass die CSU die schon wegregieren würde. Hat bisher nicht so gut geklappt. Warum sollte das bei denen funktionieren? Da vertraue ich wirklich mehr auf das Bundesverfassungsgericht als auf die Regierungskünste von Markus Söder.
Absolut. Ich finde es witzig, dass du das gerade sagst, weil diesen Eindruck von Alice Weidel hatte ich gelegentlich. Also ich habe mir wahnsinnig viel Debatten angeguckt, wahnsinnig viel Interviews, weil ich ja immer auf Stand sein will, was alles so passiert. Und ich muss sagen, Debatten im Landtag sind ganz, ganz furchtbar. Das ist weit unterhalb von dem, was Alice Weidel von sich gibt oder oberhalb, kannst jetzt sehen, wie du willst. Aber ich finde, man hat manchmal, persönliche Meinung, bei ihr so ein bisschen das Gefühl, wenn sie so einen raushaut und du ihre Mimik beobachtest, trifft das ganz, ganz gut, was du gesagt hast. Sie muss halt. Das ist manchmal der Eindruck, ja, der sich mir aufdrängt, aber ist so persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig oder falsch liege.
Ein Aspekt noch, ich habe diese Woche mit Jan Fleischhauer, einem konservativen mittlerweile Journalisten, gesprochen über genau das Thema. Und da waren wir dann auch im Philosophieren und dann sagt er, aber wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen von der AfD-Führung. Weil das ist fast nicht lösbar, wenn das dann kommen sollte. Du hast dann quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber ehrlich gesagt, für uns ist Pest und Cholera wirklich das Win-Win. Also eine von beiden Lösungen wird für die Demokratie zum Vorteil kommen.
Ich glaube auch und ich hoffe, dass ich da wirklich noch in diesem Jahr was tut. Noch ein paar Punkte, die heiß diskutiert wurden, insbesondere bei Leuten, die sich jetzt noch nicht so vertieft damit befasst haben. Gesetzt den Fall, Es kommt das Verbotsverfahren und nachfolgend auch das Verbot. Habe ich immer und immer wieder die Frage gelesen, ja, was bedeutet das denn jetzt für alle Abgeordneten der AfD, die im Bundestag sind? Was ist denn dann mit denen? Scheint eine wichtige und spannende Frage für die Menschen da draußen zu sein. Was passiert denn mit denen?
Habe ich neulich erst nachgelesen und tatsächlich, sie verlieren nicht ihr Mandat. Die fliegen nicht automatisch aus den Parlamenten raus. Sie sind dann nicht mehr Mitglied einer Partei. Sie wären womöglich als fraktionslose Abgeordnete weiterhin in den Parlamenten, weil das Mandat ist wichtiger als die Partei. Also sie sind als Abgeordnete gewählt worden. Das heißt, sie könnten sich natürlich dann neu formieren, aber sie können sich nicht formieren mit den alten Strukturen. Dann wären sie sofort wieder in der Nachfolgeorganisation. Also das heißt, sie können nicht gemeinsam einfach eine Gruppe bilden. Das ist unmöglich. Wird eine spannende Sache. Die müssen sich dann überlegen, ob sie irgendwo anders unterschlüpfen oder ob sie zurücktreten. Wahrscheinlich nicht, weil es ist ja gut bezahlt. Das heißt, wir haben dann womöglich große Gruppen von fraktions- und parteilosen Abgeordneten. Wir haben das noch nicht so oft gehabt, ist schon eine ganze Weile her. Und das waren da übrigens ja damals auch Parteien aus den alten Verbotsverfahren, die auch im Bundestag vertreten waren. So viel zu dem Thema, man darf nicht eine Partei verbieten, die auch Mandate hat. Also ja, wird spannend, wenn es dazu kommt. Die Frage, die ja viel öfter in dem Zusammenhang gestellt wird, was ist denn mit den Wählern? Ja, die Wähler, die dann nicht mehr gehört werden oder deren 20% der Wähler, die doch unbedingt eine verfassungswidrige Partei haben wollen. Und da glaube ich immer, die haben die AfD nicht unbedingt deswegen gewählt, weil sie verfassungswidrig ist, sondern sie haben das halt hingenommen. Sie haben hingenommen, dass es ein paar Verrückte gibt. Mag in Thüringen vielleicht anders sehen, aber sein. Aber in vielen Landesverbänden, gerade den Gemäßigten, sieht man das kritisch, nimmt es aber so hin, kann nicht dagegen aufbegehren. Und diese Wähler werden wahrscheinlich ihr Zuhause in irgendeiner anderen bürgerlich-konservativen Partei wiederfinden. Und da wiederum Grüße an die Union raus. Hallo? Vielleicht müsst ihr den Leuten auch wieder ein Angebot machen.
Na, in einigen Bundesländern hat sich das ja zumindest von den Slogans und den Wahlplakaten her unerfreulich nah angenähert, will ich mal.
Und es hat nicht so richtig gut funktioniert, ne? Also ja, warum lass uns auch Windkraft verbieten und dann wählt man halt das Original, die alte.
Ganz genau. Ganz genau. Das habe ich immer gesagt. Warum soll ich das Nachgemachte? Warum soll ich mich für das Nachgemachte entscheiden, wenn ich das Original haben kann? Und just zu einigen Ostländern wurde in letzter Zeit immer wieder diskutiert, dass sich diese grundsätzliche Vermutung, ach, die werden trotz dieser ganz extrem radikalen Gewalt eher gewandelt hat, nicht trotz, sondern wegen. Und das ist die Befürchtung, die ich immer wieder habe. Ich hoffe, dass das eben sich nicht manifestiert bei weiteren Wahlen, sondern dass man da vielleicht ein bisschen falsch liegt. Jetzt hast du noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Der wird nämlich auch immer wieder debattiert. Du hast eben gesagt, na, die könnten nicht so einfach leicht eine Nachfolgepartei gründen. Das liest du nämlich auch immer und immer wieder. Ja, dann, meine Güte, dann wird die AfD halt verboten, dann haben die morgen was Neues am Start. Und das geht so nämlich nicht.
Also das Verbot einer Nachfolgeorganisation geht natürlich viel, viel schneller. Ich muss also gar nicht gucken, ob die Nachfolgeorganisation das verfassungsfeindliche Erbe weiter fortsetzt, sondern ich muss nur schauen, ist das im Wesentlichen die gleiche Struktur. Und das geht sehr schnell. Natürlich ist das etwas, was auch geprüft werden muss, aber die Nachfolgeorganisation dann zu verbieten, wenn man sieht, es sind die gleichen Leute, es sind die gleichen Mitglieder, es sind die gleichen Verwaltungen, alles das, was man ja erhalten will, das, was ja zerschlagen wird durch das Verbotsverfahren, das darf nicht mehr fortgesetzt werden. Und das wirft so eine Partei schon 10, 20 Jahre zurück. Also so schnell schafft man es nicht, eine neue Partei vor allem mit einer neuen Ausrichtung zu gründen. Ja, ich weiß, BSW ging sehr schnell, war ein anderes Bedürfnis, eine Abspaltung aus der Linkspartei. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Werteunion im Rohr krepiert ist, sieht man, selbst wenn man eine Lücke gefunden hat, daraus eine Partei zu machen, wo alle Leute wieder hinwollen, das wird, da haben wir erstmal ziemlich lange Ruhe. Ich denke eher, dass die radikalen Teile zu den radikalen Positionen Parteien gehen, wenn die schon da sind. Freie Sachsen zum Beispiel im Osten, die werden richtig Zulauf kriegen, die werden sich drüber freuen. Aber da hat man auch wirklich dann das, was draufsteht. Dann weiß man, da hat man eine neonazistische Partei. Die wäre natürlich dann auch irgendwann für ein Verbotsverfahren fällig, wenn sie an Bedeutung gewinnen. Aber dass jemand es schafft, eine bürgerliche Partei aufzubauen, das ist ja eine einmalige Historie, dass man aus einer euroskeptischen Partei, die viel Zulauf bekam aus bürgerlichen Kreisen, dann auf einmal eine radikale Partei durch Unterwanderung erzeugt, das hat lange gebraucht. Und das würde nicht von heute auf morgen wieder nochmal passieren.
Freie Sachsen, witzig, dass du es sagst. Ich meine gelesen zu haben, dass die sogar zusammen Wahlkampftermine wahrgenommen haben vor den Landtagswahlen.
Natürlich. Also die Freien Sachsen wären, wenn überhaupt, die Ersatzorganisation, aber auch wirklich nur für die ganz, ganz Extremkräfte. Und die sind nicht so viele. Also es ist völlig unstreitig, dass wahrscheinlich zahlenmäßig ein Großteil der AfD-Mitglieder nicht verfassungsfeindlich ist. Völlig richtig. Aber wie Habe Kerkeling gesagt hat, wenn man ein bisschen Kloakenwasser ins Glas kippt, kann man es trotzdem nicht trinken. Und das hat er richtig juristisch zusammengefasst, denn dieses bisschen Kloakenwasser prägt nun mal das ganze Glas.
Bisschen braun macht alles braun. Ich hab mich vorhin gefragt, ob du das, ich fand das Zitat auch ganz großartig von Habe Kerkeling. Ich mag ihn sowieso. Ich habe mich vorhin noch gefragt, ob das heute im Redefluss dann einfach von dir oder von mir kommt. Ich hatte es wieder vergessen. Schön, dass du dran gedacht hast. Janjo, das war so für den Moment, denke ich, ein schönes kleines Update in Sachen AfD-Verbot. Ich bin gespannt, ob vor Weihnachten nochmal was zu besprechen ist. Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn wir dann wieder ein Update machen. Wir können mal gucken, ob das Gutachten des Verfassungsschutzes als kleines Weihnachtspräsent rechtzeitig unterm Bäumchen liegt, dann könnten wir uns das zusammen mal angucken.
Bestimmt kommt es zur Unzeit, genau. Das wird irgendwann kommen, während wir mit Geschenken unterm Arm rumrennen. Dann kommt die Eilnachricht auf die Uhr und dann weiß ich, alles stehen und liegen lassen, schnell lesen und bewerten, was rauskommt. Vielleicht gibst du mir dann noch einen Tag oder so.
Du kriegst einen Tag, also ich entnehme dem, du bist auch über Weihnachten durchaus für mich verfügbar. Ist sehr schön. Ich bin nämlich auch...
Hab doch gar keine
Frage. Ja, ich bin auch, glaube ich, bis auf Heiligabend sowieso im Dienst. Das hast du jetzt leider vor Zeugen gesagt. Also ihr werdet von uns pünktlich dann ein Update bekommen, wenn es wieder was zu berichten gibt. Noch ein paar kleine Hinweise an euch. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf oder auch dieses Verfahren, besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, auf Threads, auf YouTube, auf TikTok. Und bitte nicht nur mir, sondern, wobei sich der Hinweis erübrigt, macht ihr ja sowieso alle schon, natürlich auch Janjo. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und werft einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch alles zusammengestellt, worüber wir gesprochen haben. Janjo, ich danke dir, das war wie immer mit dir super kurzfristig, super spontan. Wir sind alle wieder ein bisschen schlauer. Ich danke dir und
sehr gerne.
Wir schnacken bei Gelegenheit wieder.
Wir sehen uns vor Weihnachten, aber ich glaube, Haldenwang wird ein bisschen früher als Weihnachten das Ding rausbringen. Der weiß ja auch, dass wir es erst noch verarbeiten und diskutieren müssen. Also ich tippe noch auf November.
Ich hoffe, das wäre toll. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Ich danke dir.
Wir sehen uns.
Tschüss.
Tschüss.